Deutschlandfunk. Hintergrund.
Italiens Afrikapolitik. Partnerschaft auf Augenhöhe oder Neokolonialismus? Von Sarah Mersch und Verena Schelter.
Amadou blickt auf den weißen Sandstrand und das kristallklare Wasser der italienischen Insel Lampedusa. Es ist der 15. September 2023. Für viele ist der Strand von Lampedusa einfach ein mediterranes Urlaubsparadies. Für Amadou bedeutet er die Hoffnung auf ein vermeintlich besseres Leben.
Mein Ziel ist, anzukommen, Geld zu verdienen und meine Familie stolz zu machen.
Amadou stammt aus Gambia und hat Lampedusa über Tunesien erreicht. Er ist einer von etwa 8000 Menschen, die Mitte September 2023 innerhalb von nur einer Woche auf der italienischen Insel angekommen sind. Der Stadtrat der kleinen Mittelmeerinsel, die gerade einmal rund 6300 Einwohner zählt, hat zu jenem Zeitpunkt bereits den Notstand ausgerufen. Der Bürgermeister von Lampedusa, Filippo Manino, forderte Hilfe aus der Hauptstadt.
Wir haben die Regierung schon oft um Schiffe gebeten, damit die Flüchtlinge schnell aufs Festland gebracht werden können. Wir verlangen Maßnahmen, die strukturell und gleichzeitig dringend sind.
Die Insel Lampedusa liegt etwa 190 Kilometer von der tunesischen Küstenstadt Sfax entfernt und gehört seit Jahren zu den Brennpunkten der Migration nach Europa. Dass im vergangenen September mit einem Mal so viele Menschen gleichzeitig auf Lampedusa angekommen sind, habe den italienischen Behörden zufolge am zuvor schlechten Wetter gelegen. Viele Schleuserboote hätten wegen rauer See in Tunesien erst nicht auslaufen können. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, seien alle gleichzeitig losgefahren. Dazu kommt, die Situation in Tunesien ist im Laufe des vergangenen Jahres für Migranten immer schwieriger geworden. Seit einer rassistischen Rede von Präsident Kais Saied im Februar 2023 hat es zunehmend Repressalien und rassistische Anfeindungen gegen sie gegeben. Das hat die Fluchtbewegung nach Italien beschleunigt. Für Giorgia Meloni, seit Oktober 2022 im Amt als italienische Ministerpräsidentin, waren die Bilder von Lampedusa vergangenen Herbst ein Problem. Im Wahlkampf hatte die Politikerin von der rechten Partei Fratelli d'Italia versprochen, die Migration nach Italien einzuschränken. Bis zum Herbst 2023 konnte sie dieses Versprechen allerdings nicht einlösen. Im Gegenteil. Nach Angaben des Innenministeriums kamen bis Mitte September 2023 mehr als 127.000 Menschen über den Seeweg nach Italien. Beinahe doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Die Ministerpräsidentin stand unter Druck, auch in den eigenen Reihen. Vergangenen September kommentierte sie die Situation in einer Ansprache.
Der Migrationsdruck, dem Italien seit Anfang des Jahres ausgesetzt ist, ist unhaltbar. Er ist das Ergebnis einer sehr schwierigen internationalen Situation. Die Probleme, die afrikanische Länder bereits hatten mit einer Situation wachsender Instabilität, insbesondere in der Sahelzone kombiniert. Ein schwieriges Gesamtbild, da Staatsstreiche, Naturkatastrophen, steigende Getreidepreise und Dschihadismus umfasst, was dazu führen könnte, dass mehrere 10 Millionen Menschen ihr Land verlassen wollen, um in Europa eine bessere Zukunft zu suchen. Es ist jedoch klar, dass Italien und Europa diese enormen Menschenmassen nicht aufnehmen können.
Deswegen will Giorgia Meloni den Fokus nun verstärkt auf Afrika legen. Für alle Welt sichtbar wurde dies, als sie Ende Januar dieses Jahres zu einem Italien-Afrika-Gipfel nach Rom einlud. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus ganz Afrika sowie NGOs und Banken folgten der Einladung. Melonis neues Vorhaben trägt den Namen Mattei-Plan für Afrika, benannt nach Enrico Mattei, dem Gründer des staatlichen italienischen Ölkonzerns Eni. Die Ministerpräsidentin versprach den afrikanischen Staaten auf der Konferenz gleichberechtigte Kooperation.
Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, weit entfernt von jeglichen räuberischen Versuchungen, aber auch von jenem wohltätigen Ansatz gegenüber Afrika, der seinem außerordentlichen Entwicklungspotenzial so wenig gerecht wird.
Die Afrika-Politik der Regierung Meloni umfasst mehrere Punkte. Italien verspricht konkrete Projekte im Energie-, Bildungs- und Gesundheitsbereich in nordafrikanischen Ländern sowie in Mosambik, Äthiopien, der Republik Kongo und Kenia zu finanzieren. Insgesamt 5,5 Milliarden Euro will Italien investieren. Doch das ist nur ein Teil der Afrika-Politik. Italien hat in den letzten Jahren mehrere Gasverträge mit afrikanischen Ländern unterzeichnet, um die russischen Öl- und Gaslieferungen zu ersetzen. Nun will die italienische Regierung Infrastrukturen und Pipelines fördern, die den Energiehandel zwischen Italien und Nordafrika erleichtern. Laut Leo Goretti, Außenpolitik-Experte am Institut für internationale Beziehungen in Rom, versucht sich Italien so eine strategisch wichtige Position zu sichern.
Die Grundidee besteht darin, Italien in das zu verwandeln, was als Energiezentrum im Mittelmeer definiert wurde. Das heißt, in eine Brücke, die es fossilen Brennstoffen, insbesondere Erdgas und vielleicht sogar grünem Wasserstoff, ermöglicht, den afrikanischen Kontinent von Nordafrika nach Europa zu überqueren.
Doch auf Seiten der afrikanischen Staaten herrscht Skepsis gegenüber dem Mattei-Plan. Noch auf dem Italien-Afrika-Gipfel bekam Meloni Gegenwind. Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, kritisierte, dass die italienische Regierung die Afrikanische Union vorab nicht in den Mattei-Plan einbezogen habe.
Afrika ist bereit, die Aspekte und Modalitäten der Umsetzung zu diskutieren. Ich muss hier betonen, dass den Worten auch Taten folgen müssen. Sie werden verstehen, dass wir uns nicht mit Versprechen zufrieden geben können, die oft nicht eingehalten werden.
Auch wenn es bei dem Mattei-Plan vordergründig um wirtschaftliche Entwicklung und den Zugang zu Energieressourcen gehe, wüssten alle Beteiligten, dass es dabei in Wahrheit noch ein weiteres, für die italienische Regierung äußerst wichtiges Thema gebe. Das betont Außenpolitik-Experte Leo Goretti.
Il secondo capitolo molto più delicato.
Das zweite, viel heiklere Kapitel ist das der Migration, das offiziell gar nicht zu den Schwerpunktbereichen des Plans gehört. Es bildet eher den Hintergrundrahmen. Die Grundidee des Plans besteht darin, in Afrika die Entwicklungsbedingungen zu schaffen, die es der afrikanischen Bevölkerung ermöglichen, nicht auswandern zu müssen.
Laut einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2021 könnten bis 2050 weltweit etwa 216 Millionen Menschen aufgrund des Klimawandels zur Flucht innerhalb ihrer Heimatländer gezwungen sein. Etwa die Hälfte der betroffenen Menschen lebe in Afrika. Sollte sich nur ein kleiner Teil dieser Menschen dazu entschließen, das Mittelmeer zu überqueren, um weiter nach Europa zu flüchten, würde das den Migrationsdruck massiv erhöhen. Experten warnen nun, der Mattei-Plan sei in Bezug auf die Klimaerwärmung und dessen Folgen kontraproduktiv. Mehr als 50 afrikanische Nichtregierungsorganisationen haben im Vorfeld des Afrika-Gipfels in Rom einen Brief an die italienische Regierung verfasst und beklagt, dass der Mattei-Plan Afrikas Klimaschutzagenda untergrabe. Die Investitionen seien nämlich vor allem auf neue fossile Öl- und Gasprojekte angelegt. Dabei liegt das größte Potenzial Afrikas im Bereich der erneuerbaren Energien. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, IRENA, besitzt der Kontinent genügend Ressourcen, um seine eigene Energieunabhängigkeit durch erneuerbare Energien zu erreichen und gleichzeitig seinen zukünftigen Energiebedarf nachhaltig zu decken.
Which means, you know, when you look at the dominant players in the energy system today, say OPEC.
Das bedeutet, dass der afrikanische Kontinent mit seinem Potenzial an erneuerbaren Energien die OPEC-Staaten im Energiesystem und auf der globalen geopolitischen Landkarte wie einen Kindergarten aussehen lassen kann. Europa und der Rest des globalen Nordens nimmt dieses Potenzial leider als Bedrohung wahr, anstatt es als echte Chance zu begreifen, als Gewinn für Afrika, für Europa und für den Rest der
Welt.
Das sagt der tunesische Ökonom Fawe Kaboub. Er ist unter anderem in den USA als Universitätsdozent und Berater für die Nichtregierungsorganisation Power Shift Africa tätig.
Wenn Italien sich wirklich um die Push-Faktoren im Zusammenhang mit der Migration aufgrund von Klimaereignissen und Konflikten kümmern würde, dann wäre es ein führender Partner bei der Diagnose der strukturellen kolonialen Fallen, die bis heute bestehen, und bei der Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Kontinent, um die Wirtschaftsstruktur des Kontinents wirklich zu entkolonialisieren und zu verändern.
Mit anderen Worten, Italien müsste das Problem bei den Wurzeln packen, indem es Abhängigkeiten von außerafrikanischen Staaten vermindert und die Ausbeutung von Ressourcen in Afrika verhindert. Tunesien nimmt in der Afrikapolitik Melonis eine besondere Stellung ein. Man könnte es als Pilotland für ihren neuen Plan bezeichnen. Das nordafrikanische Land vereint Probleme, die viele afrikanische Staaten haben, allen voran eine extrem hohe Verschuldung. Tunesien befindet sich am Rande eines Staatsbankrotts. Immer noch wirken die wirtschaftlichen Folgen der Revolution vor fast 15 Jahren und der Corona-Pandemie nach. Die Regierung von Präsident Kais Saied, der 2019 demokratisch gewählt wurde, aber seit 2021 mehr und mehr Macht an sich reißt und autokratisch herrscht, ist massiv auf ausländische Investitionen angewiesen. Zum Beispiel aus Italien. Giorgia Meloni betonte beim Afrika-Gipfel in Rom das italienische Engagement in Tunesien.
Ich denke aber auch an das bereits in Tunesien gestartete Projekt, bei dem wir daran arbeiten, Wasseraufbereitungsanlagen auszubauen, um eine Fläche von 8000 Hektar zu bewässern und ein Ausbildungszentrum für den Agrar- und Ernährungssektor zu schaffen.
Bei der Frage nach Details und zur Umsetzung der Vorhaben hüllen sich die italienischen Einrichtungen in Tunesien jedoch in Schweigen. Grundsätzlich bemängeln Experten fehlende Klarheit und Transparenz in Bezug auf die Projekte in den jeweiligen Ländern. Nur über das Vorzeigeprojekt El Met wird offen kommuniziert. Ein 220 Kilometer langes Unterseekabel zwischen Sizilien und der Cap Bon-Halbinsel in Tunesien. Die erste direkte Stromverbindung zwischen Afrika und Europa. Noch dieses Jahr soll mit dem Bau des Umspannwerks in Tunesien begonnen werden. In 4 Jahren soll die Verbindung in Betrieb gehen. Allerdings wird dieses Megaprojekt, das bereits seit 2007 in Planung ist, in weiten Teilen von der EU und anderen Gebern finanziert. Während es bei den Wirtschafts- und Entwicklungsprojekten noch einige große Fragezeichen gibt, geht es mit der Unterstützung in einem anderen Bereich deutlich schneller. So liefert Italien unter anderem neue Patrouillenboote an die tunesische Küstenwache. Obwohl die tunesische Regierung nicht müde wird zu betonen, man wolle nicht die Grenzpolizei Europas spielen, haben die Sicherheitskräfte 2023 insgesamt rund 80.000 Personen abgefangen. In diesem Jahr waren es allein in den ersten 7 Monaten sogar schon 75.000, so die tunesischen Behörden. Im Juni 2023, nur 2 Monate bevor in kürzester Zeit Tausende Geflüchtete auf Lampedusa ankamen, hatte die EU, auch auf Drängen Melonis, einen Migrationsdeal mit Tunesien geschlossen. Tunesien sollte, wenn es bestimmte Bedingungen erfüllt, 900 Millionen Euro erhalten, unter anderem um seine schwer angeschlagene Wirtschaft zu fördern und um die digitale Infrastruktur und erneuerbare Energien auszubauen. Zusätzlich sollten 105 Millionen Euro ausgezahlt werden, damit die Regierung in Tunis gegen irreguläre Migration und Schleuserkriminalität vorgehe. Doch der Deal wurde nie wirklich umgesetzt. Auf Seiten der EU wurden zunehmend Vorwürfe über die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Tunesien laut. Gleichzeitig lehnte Präsident Saied im Oktober 2023 eine Auszahlung von EU-Mitteln ab, da er diese als unzureichend und respektlos gegenüber Tunesiens Souveränität empfand. Dass Tunesien dennoch nach wie vor verhindert, dass Migranten in Richtung Italien aufbrechen, liegt vor allem daran, dass Meloni die Zusammenarbeit bilateral vorangetrieben hat.
Von der Leyen und Meloni haben eine Mauer errichtet. Vom Libanon im Osten über Tunesien bis nach Mauretanien im Westen. Allein vor der tunesischen Küste sind im letzten Jahr 1.300 Menschen gestorben oder werden vermisst.
Romdan Bernamour vom tunesischen Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte ist einer der wenigen, der sich heute in Tunesien noch offen zum Thema Migration äußert. Zu groß ist bei vielen die Angst vor Repressionen. Seit Mai 2024 wurden Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Nichtregierungsorganisationen verhaftet, teils verurteilt. Die Behörden werfen ihnen unter anderem vor, im Auftrag Dritter bewusst Migranten nach Tunesien gebracht zu haben, um das Land zu destabilisieren. Unter den Verurteilten sind auch die Leiter des tunesischen Flüchtlingsrats. Die Organisation hatte bis dahin für das UN-Flüchtlingshilfswerk die Erstregistrierung von Geflüchteten übernommen. Die Auswirkungen der Repressionen gegen Migranten und Hilfsorganisationen, die sie unterstützen, sind vor allem rund um die Küstenstadt Sfax fatal. Dort harren tausende Menschen in Olivenplantagen aus. Sie haben keinerlei Unterstützung mehr. Auch in anderen Regionen Tunesiens sind die Auswirkungen katastrophal. Seit einem Jahr reißen die Berichte nicht ab, dass Tunesiens Sicherheitskräfte Migranten im Grenzgebiet zu Libyen und Algerien in der Wüste aussetzen, wo sie teils jämmerlich verdursten.
Tunesien hat sich in ein Guantanamo für Migranten verwandelt. Tausende wurden aus ihren Unterkünften geworfen und wurden Opfer von Gewalt. Was haben wir an Toten an der Grenze gesehen? An Frauen, die ihre Kinder irgendwo unter einem Baum zur Welt bringen? An Menschen, die sterben, weil sie keine medizinische Behandlung bekommen haben? An rassistischer Spaltung der Gesellschaft?
Die tunesische Regierung wird deswegen aber nicht international geächtet. Im Gegenteil, sagt Antonio Maganella. Er ist Regionaldirektor für den Mittelmeerraum bei der Organisation Avocats sans frontières.
Der Gewinner ist sicher der Präsident, der durch einen Staatsstreich an der Macht ist und sich so international Legitimität verschafft hat und finanzielle Unterstützung. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Tunesien heute wirtschaftlich und gesellschaftlich am Abgrund steht und am Tropf von internationaler, vor allem europäischer Hilfe hängt.
Erst Mitte August hat Italien 50 Millionen Euro Budgethilfe geleistet. Giorgia Meloni ist bereit, vieles in Kauf zu nehmen und viel Geld auszugeben, solange die Migranten auf ihrem Weg nach Italien gestoppt werden. Oder damit sie sich gar nicht erst auf den Weg machen. Aber reichen dafür 5,5 Milliarden Euro, wie es der Mattei-Plan für die kommenden 4 Jahre vorgesehen hat? In einer jüngst veröffentlichten Studie des tunesischen Forums für wirtschaftliche und soziale Rechte unter Migranten in Tunesien gaben 2/3 der Befragten an, dass sie aufgrund von politischer Unterdrückung ihre Heimatländer verlassen hätten. Mehr als die Hälfte der Befragten nannte auch den Klimawandel als Grund. Nichts, was sich mal soeben mit ein paar Wirtschaftsprojekten lösen ließe, so Rechtsexperte Maganella. Für den italienischen Außenpolitik-Experten Leo Goretti steht fest, die Migrationsabkommen, die entweder auf bilateraler oder europäischer Ebene abgeschlossen wurden, dienen vor allem dazu, die Öffentlichkeit zu beruhigen. Statt vieler Einzelinitiativen brauche es hier deutlich stärkeres europäisches Engagement und vor allem ein Engagement auf Augenhöhe.
Das war der Hintergrund. Italiens Afrikapolitik. Partnerschaft auf Augenhöhe oder Neokolonialismus? Von Sarah Mersch und Verena Schelter. Redaktion Astrid Theil.